Sternengeschichten Folge 677. Der Asteroid Massalia und der Ursprung der Meteoriten. Am 19. September 1852 war der italienische Astronom Annibale de Gasparis bei seiner Arbeit an der Sternwarte Capodimonte in Neapel. De Gasparis war einerseits Experte für die Bewegung der Himmelskörper, er hat die Umlaufbahnen von Asteroiden berechnet und war der Erste, der die Bahn des großen Asteroiden Vesta mathematisch beschreiben konnte. De Gaspari war aber gleichzeitig auch ein Beobachter, der mit dem Teleskop auf die Suche nach neuen Asteroiden gegangen ist. Diese Objekte, die waren in der Mitte des 19. Jahrhunderts ja noch vergleichsweise neu. Der erste Asteroid, Ceres, der ist erst 1801 entdeckt worden und im September 1852 hat man insgesamt nur 19 Asteroiden gekannt und 5 davon hat Annibale de Gasparis selbst gefunden. Und in der Nacht des 19. September 1852 hat er auch Nummer 20 entdeckt. Er hat damit also 6 der 20 bekannten Asteroiden entdeckt, also fast ein Drittel. Und in den Jahren danach hat de Gasparis noch 3 weitere Asteroiden gefunden. In dieser Folge geht es aber um die Nummer 20, um den Asteroid, der den Namen Massalia bekommen hat. Massalia ist der lateinische Name für die französische Stadt Marseille und das erscheint ein bisschen seltsam, da der Asteroid ja von einem Italiener in Neapel entdeckt worden ist. De Gasparis war aber nicht der Einzige, der dieses Objekt im September 1852 beobachtet hat. Nur einen Tag nach ihm hat diesen Asteroid auch der französische Astronom Jean-Jacques Cornac ganz unabhängig entdeckt und er hat es von der Sternwarte in Marseille aus getan. Die Beobachtung von Jacques Cornac, die wurde von seinem Kollegen Jean-Elias Benjamin Walls ein paar Tage später in einer Fachzeitschrift bekannt gegeben und der hat auch gleich vorgeschlagen, den Asteroid Massalia zu nennen. Walls schlug außerdem noch ein Symbol für den neuen Himmelskörper vor, denn damals war das alles noch ein bisschen komplizierter mit den Asteroiden. Ich habe das in Folge 342 der Sternengeschichten ausführlich erzählt. Man hat diese Himmelskörper damals noch für Planeten gehalten und auch die Entdeckungsnotiz von Walls zu Massalia trägt den Titel Entdeckung eines neuen Planeten. Und die Planeten, also Merkur, Venus, Mars und so weiter, die haben alle eigene Symbole gehabt. Damals und in den Jahrhunderten davor hat man die auch noch regelmäßig verwendet. Heute tun wir das in der Astronomie kaum noch, auch wenn man ab und zu nochmal zum Beispiel die Symbole für Venus, diesen kleinen Kreis mit dem Kreuz darunter, oder für den Mars, den Kreis mit einem Pfeil, der schräg nach oben zeigt, sehen kann. Aber im 19. Jahrhundert war man noch bemüht, all den neuen Planeten auch passende Symbole zu geben, aber je mehr man davon gefunden hat, desto schwieriger ist es geworden, was Passendes zu finden. Walls hat das auf eine simple Weise gelöst. Massalia war der 20. bekannte Asteroid, also war sein Symbol einfach die Zahl 20 in einem Kreis. Und dabei ist man bis heute geblieben. Alle Asteroiden haben nicht nur einen Namen, sondern auch eine fortlaufende Zahl, je nach Zeitpunkt, zu dem sie entdeckt worden sind. Aber lassen wir die Benennung mal beiseite und schauen uns an, was de Gasparis da entdeckt hat. Massalia ist ein typischer Asteroid des Hauptgürtels, befindet sich also zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Er ist im Mittel 2,4 mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde und die Form seiner Bahn, die weicht nicht allzu weit von einer Kreisbahn ab und ist auch kaum gegenüber der Hauptebene des Sonnensystems geneigt. Für eine Runde um die Sonne braucht Massalia 3 Jahre und 8 Monate und er hat einen Durchmesser von 135 Kilometern. Es ist also ein ordentlicher Brocken und mit Brocken geht diese Geschichte auch weiter. Massalia ist auf den ersten Blick ein ganz normaler Asteroid, wie es sie im Asteroidengürtel zu Hunderttausenden gibt. Auf den zweiten Blick ist er aber ein höchst außergewöhnliches Objekt und warum das so ist, können wir uns hier auf der Erde anschauen. Es ist schwierig, die Asteroiden im Detail zu erforschen. Die sind so klein, dass unsere Teleskope von der Erde aus so gut wie keine Möglichkeit haben, mehr als nur einen Lichtpunkt zu beobachten. Wenn wir mehr sehen wollen, müssen wir mit Raumsonden hinfliegen und das haben wir auch schon gemacht. Aber auf diesem Weg haben wir bis jetzt nur eine Handvoll der Millionen Asteroiden aus der Nähe gesehen. Wir wissen aber, dass es immer wieder zu Kollisionen zwischen Asteroiden und der Erde kommt. Und wenn bei diesen Zusammenstößen etwas vom Einschlagskörper übrig bleibt, dann können wir diese Steine einsammeln und erforschen. Wir nennen diese Steine Meteoriten und wir haben bis heute über 70.000 davon auf der Erde gefunden und ausführlich erforscht. Was dabei lange Zeit unklar war, war der Ursprung der Meteoriten. Ja, klar, die stammen von Asteroiden, das habe ich ja gerade selbst erklärt. Die Frage aber war, von welchen Asteroiden genau? Denn die meisten Meteoriten sind Bruchstücke. Es kommt zum Glück eher selten vor, dass ein ganzer großer Asteroid, wie zum Beispiel Massalia, auf Kollisionskurs mit der Erde gerät und mit uns zusammenstößt. Viel wahrscheinlicher ist es, dass zwei Asteroiden im All kollidieren. Und dabei entstehen natürlich jede Menge Bruchstücke und ein paar dieser Brocken, die können dann der Erde in die Quere kommen. Ich habe in vergangenen Folgen ja schon von Meteoriten gesprochen, die vom Mars stammen oder vom Mond. Und da war es genauso. Ein Asteroid kollidiert mit dem Mars, der Einschlag schleudert Trümmer aus Marsgestein ins All und die landen dann irgendwann später auf der Erde. Und wir wissen, wie das Marsgestein zusammengesetzt ist, weil wir mit unseren Raumsonden ja schon vor Ort Untersuchungen auf dem Mars angestellt haben. Beim Mond war das auch so und deswegen können wir ein paar der zehntausenden Meteoriten eindeutig diesen Himmelskörpern zuordnen, weil wir wissen, dass es dasselbe Gestein ist. Ein paar der größeren Asteroiden, zum Beispiel Vesta mit einem Durchmesser von über 500 Kilometern, die haben wir mit Teleskopen von der Erde auch ausreichend gut beobachten können, um ein paar der Meteoriten auch eindeutig als Trümmer dieses Asteroiden identifizieren zu können. Aber diese Objekte, von denen wir wissen, woher sie kommen, die machen nur gut 6% aller Meteoriten aus. Die Frage ist, was ist mit den restlichen 94%? Das hat ein internationales Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Jahr 2024 herausgefunden. Die Details sind natürlich komplex, aber man hat zuerst einmal die Zusammensetzung der Meteoriten in den Labors der Erde untersucht. Und dann hat man auch die realen Asteroiden mit Teleskopen so genau wie möglich beobachtet, um aus dem Licht auf ihre Zusammensetzung schließen zu können. Je nachdem, welches Gestein dort existiert, wird das Licht ein bisschen anders reflektiert und in Wahrheit ist es natürlich nicht so einfach, wie ich es gerade dargestellt habe, aber man kann auf diesem Weg zumindest einen halbwegs guten Eindruck davon bekommen, aus was so ein Asteroid besteht. Mit diesen Daten kann man dann nach passenden Asteroidenfamilien suchen. Darüber habe ich ausführlich in Folge 111 der Sternengeschichten gesprochen. Kurz gesagt, wenn zwei Asteroiden miteinander kollidieren, dann fliegen die Bruchstücke der Kollision ja nicht völlig kreuz und quer und beliebig durch die Gegend. Es müssen ja auch nicht beide ursprünglichen Asteroiden komplett zerstört werden. Oft stößt ein kleineres Objekt mit einem größeren zusammen, schlägt dann ein paar Trümmer heraus, aber der große Asteroid bleibt halbwegs unversehrt. Und so weiter. Die Trümmer jedenfalls bleiben dann für einige Zeit und es können durchaus ein paar hundert Millionen Jahre oder mehr sein, auf annähernd ähnlichen Umlaufbahnen wie die Ursprungskörper. Die bilden Familien, die man mit den richtigen mathematischen Methoden sehr gut voneinander unterscheiden kann. Und diese Familien, die sind wichtig, wenn es um den Ursprung der Meteoriten geht. Ich habe ja vorhin erklärt, dass ein Asteroid nicht einfach so auf die Idee kommt, plötzlich mit der Erde zu kollidieren. Seine Umlaufbahn muss irgendwie gestört werden, damit sie sich so ändert, dass sie die Erdbahn kreuzen kann. Und dazu muss irgendwas passieren und eine Kollision mit einem anderen Asteroid ist genauso ein Etwas. Der Asteroid oder die Bruchstücke der Kollision, die können nach dem Zusammenstoß entweder direkt in Richtung der Erde gelenkt werden oder aber, und das ist der wahrscheinlichere Prozess, sie gelangen in eine Region des Sonnensystems, in denen sie besonders leicht durch die Gravitationskraft anderer Planeten gestört werden können. Über diese Resonanzen habe ich ja früher auch schon gesprochen, und wenn die Bruchstücke einer Asteroidenkollision durch solche Resonanzen gestört werden, können sie im Laufe der Zeit Umlaufbahnen erreichen, die sie in die Nähe der Erde bringen. Man hat jetzt also nach Asteroidenfamilien gesucht, die einerseits Asteroiden enthalten, deren Zusammensetzung zu den Meteoriten auf der Erde passt. Und die sich andererseits aber auch so bewegen, dass sie dorthin kommen können, wo es die passenden Resonanzen gibt, die sie in Richtung Erde bringen können. Und bei der Familie des Asteroiden Massalia, da passt alles perfekt. Wir wissen, dass es ca. 6000 kleinere Objekte gibt, die alle aus einer Kollision stammen, die vor ein paar hundert Millionen Jahren stattgefunden hat. Massalia ist das größte Überbleibsel von damals und die Zusammensetzung von Massalia und seiner Familie, die passt super zu der sogenannten L-Chondrite. So nennt man die größte Gruppe der Meteoriten. Chondrite, das sind typische Steinmeteorite mit kleinen Silikateinschlüssen. Und das L bedeutet, dass es sich um Chondrite handelt, deren Eisengehalt gering ist, also auf Englisch low. Die L-Chondrite, die bilden eine der größten Gruppen bei den Meteoriten und wir können durch verschiedene chemische und geologische Analysen auch ungefähr abschätzen, wann sie auf die Erde gefallen sind. Und jetzt kann man ausführliche Computersimulationen durchführen und berechnen, wie lange es dauert, bis nach der Kollision, bei der die Massalia-Familie entstanden ist, die Bruchstücke durch diverse Störungen in Richtung Erde gelangen. Und diese Simulationen zeigen, das passt wunderbar zusammen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich ziemlich sicher, dass die Massalia-Familie für 37% der bekannten Meteoriten auf der Erde verantwortlich ist. Und in derselben Arbeit haben sie übrigens auch noch die Karin-Familie und die Koronis-Familie als Ursprung von zwei anderen wichtigen Meteoritengruppen identifiziert und jetzt sind 90% aller Meteoriten abgedeckt. Es bleiben also nur noch 10%, bei denen wir nicht wissen, woher sie kommen. Die Massalia-Familie, die ist nicht der Ursprung aller Meteorite, aber der Ort, von dem die größte Gruppe der derzeit bekannten Meteoriten stammt. Das heißt nicht, dass es keine anderen Quellen gibt, aber Asteroidenfamilien lösen sich im Laufe der Jahrmillionen auf und auch auf der Erde verschwinden viele Meteorite irgendwann, die vor langer Zeit gefallen sind, wenn wir sie nicht zufällig und rechtzeitig finden. Geologie, Verwitterung, Vulkanismus, Plattentektonik und so weiter, die lassen jede Menge Meteoriten verschwinden, die vor Jahrmillionen auf die Erde gefallen sind. Wir können nur die vergleichsweise jungen Asteroidenfamilien erforschen, aber was das angeht, spielt die Massalia-Familie eine enorm wichtige Rolle. Meteoriten, die hat man natürlich auch schon damals gekannt, als Annibale de Gasparis im September 1852 den Asteroid Massalia entdeckt hat. Aber man hat damals gerade erst begonnen zu verstehen, dass es sich dabei um Objekte handelt, die aus dem All auf die Erde fallen. Und de Gasparis wäre vermutlich sehr überrascht gewesen, wenn man ihm gesagt hätte, dass er da nicht nur einfach einen neuen Himmelskörper gefunden hat, sondern auch das Objekt, das dafür verantwortlich ist, dass ein Großteil dieser Steine aus dem All am Ende auf der Erde gelandet ist.